RBB 24 Inforadio Spezial.
Und dazu begrüßt sie Ursula Voss-Henrich. An diesem Karfreitag geht es im RBB 24 Inforadio um das Thema Erbe und Vermächtnis. Wir sprechen über das genetische Erbe mit der Tochter eines Samenspenders und erfahren, wie ein Erbenermittler auf Suche nach den Nachkommen Verstorbener vorgeht. In der nächsten Viertelstunde hören wir, was alte und sehr kranke Menschen hinterlassen wollen. Silvia Belka-Lorenz war in einem Pflegeheim ganz im Süden Brandenburgs.
Was bleibt? Was wird übrig bleiben von uns irgendwann? Welche Spuren werden wir hinterlassen? Werden wir überhaupt? Im Diakonischen Seniorenzentrum Peitz ist das Sterben ganz gegenwärtig. Seniorenzentrum, einer der Euphemismen unserer Zeit für das, was wir so gerne verdrängen. Der Altersdurchschnitt der Bewohner liegt bei Mitte 80. Ein Pflegeheim, wenngleich eines der freundlichsten, die ich je gesehen habe. In der kleinen Stadt Peitz, bei Cottbus sehr zentral gelegen. Der Marktplatz ist nahe und ringsum ist es grün. Das Heim selbst, ein moderner Zweigeschosser und kein Tisch, keine Ecke hier drin, ohne Tulpen. Überall Blumen, das ist hier im Heim Order von oben und das glaubhaft nicht nur, wenn eine Reporterin sich anmeldet. Marlene Korsch fällt gleich auf unter den Bewohnerinnen des Pflegeheims. Marlene Korsch ist 83 Jahre alt, sie trägt ihr Handy an einer perlmuttfarbenen Kette um den Hals und ist auch heute ausgesprochen gut zurechtgemacht. Das weiße Haar frisch frisiert mit wachem Blick. Mich hat sie ergoogelt, um zu wissen, mit wem sie es zu tun hat. Struktur ist Frau Korsch wichtig und dass man sich nicht gehen lässt.
Mein Sohn kommt fast jeden Tag. Naja, und so verbringt man denn den Tag. Früh trainiere ich nach dem Frühstück.
Frau Korsch trainiert viel. Ihr kleines Zimmer im Erdgeschoss ist voller Sportgeräte. Eins, das sie Trampelding nennt, ein kleiner Fahrradergometer. Elastische Bänder für die Armkraft und wann immer es geht, nimmt sie lieber den Rollator statt des Rollstuhls. Marlene Korsch ist erst seit Januar hier und sie hadert noch immer sehr mit der Situation. Eine Frau, die ihr Leben lang selbstständig war und immer unter Leuten. Mit dem höheren Alter kamen Schwierigkeiten beim Laufen, einige Stürze. Sie vermag das einzusehen, dass sie hier sicherer aufgehoben ist. Die Tränen laufen trotzdem.
Mir fehlt eben schon die ganze Zeit die Unterhaltung. Wie ich herkam und die Menschen so in die Gesichter geguckt haben, habe ich gedacht, das geht doch nicht.
Die vielen Fotos an den Wänden können von einem Leben in einer freundlichen, großen Familie. Ihre eigenen Eltern kamen 1945 als Umsiedler aus Kolberg. Sie wurde Erzieherin, heiratete, der Mann bei der Armee, so wurde viel umgezogen. Mit 20 bekam Marlene Korsch ihre Tochter, 4 Jahre später ihren Sohn. Sie mochte beide nicht so früh in die Kinderkrippe geben, obwohl sie selbst in einer arbeitete. Ihre Kinder sollten behütet sein. Auf den Fotos sieht es so aus, als wäre das geglückt. Gute Menschen seien aus ihnen geworden, Menschen, denen sie ihre Werte mit auf den Weg gegeben hat.
Dass sie fleißig bleiben, immer vernünftig und ehrlich durchleben.
Marlene Korsch ist 40 Jahre lang verheiratet, als ihr Mann plötzlich stirbt. Völlig unerwartet. Mit einem befreundeten und ebenfalls verwitweten Nachbarn tut sie sich danach zusammen und die beiden gründen eine WG. Dann kommt Corona, beide erkranken, der Freund überlebt nicht. Abschiede hat Frau Korsch einige erlebt. Abschiede, Lücken, die geblieben sind. Die Frage rückt näher, wie man sich irgendwann an sie selber erinnern soll.
Ich war immer sehr selbstständig. Und die Kinder sind gerne gekommen. Ich habe oft die Enkelkinder gehabt, wie ich nachher zu Hause war als Rentnerin. Nee, meine Kinder sind wirklich lieb auch zu mir.
Das Handy an der Perlmuttkette ist ihre Pulsader zur Familie, zur Welt. Morgendliche WhatsApps im Familienchat, ob es allen gut geht, Videos von den Kindern. Das Miteinanderleben, das sei es, worum es geht. Umso mehr grämt es Marlene Korsch, dass sie hier im Heim nicht skypen kann. Stabiles WLAN wäre gut, wegen der Pulsader, durch die sie weiter am Leben teilhaben kann. WLAN und noch ein Wunsch, über den seit einer Ewigkeit gar keiner mehr nachdenken musste.
Ich kann mich noch gut erinnern an Krieg 45. Ich wünsche bloß, dass sie sich einigen und dass Ruhe kommt auf der Welt.
Auch Frau Joppe ist akkurat frisiert. Einmal in der Woche kommt der Friseur ins Pflegeheim. Viele der alten Damen, die noch fit sind, nehmen das gerne in Anspruch. Genau hier, genau jetzt findet das Leben statt. Da ist es nicht gleichgültig, wie man aussieht.
Ich tue immer, wie es geht, so gut zu kriegen alles. Und freundlich und pflegt und das gehört ja alles dazu, nicht wahr?
Theresia Joppe ist 82. Seit 2 Jahren lebt sie hier, seit ihr Mann sie verlassen hat. Sie ist in Schlesien zur Welt gekommen, daher kommt nicht nur der schöne Vorname, man hört es auch am charmanten Singsang ihrer Sprache. Nach der Flucht, harte Arbeit in der Landwirtschaft, im Kuhstall, später war sie Verkäuferin, zuletzt hat sie als Optikerin gearbeitet. Ihre Augen leuchten, wenn sie von ihren Kindern schwärmt. 4 sind es, ein Mädchen, 3 Jungs.
Alle gut geraten, ich kann nicht klagen, sie sind alle gut, brauche mich nicht kümmern, die kümmern sich um mich.
Frau Joppe weiß, warum ich hier bin. Sie kennt unser Thema. Und am liebsten wäre es ihr, wenn ich mich mit ihrem ganzen Frauentisch im Speisesaal unterhalten würde, nicht nur mit ihr. Sie sind schließlich alle einfache Menschen hier im Heim. Niemand von ihnen hat Bücher geschrieben, Opern komponiert, Leben gerettet. Keiner hat große materielle Güter zu verteilen. Der Punkt ist auch bei der Familie von Theresia Joppe lange abgehakt.
Wir haben gesagt, das. Das gibt dann keinen Streik und sowas, nicht wahr? Und da habe ich gesagt, das könnt ihr schon das gleiche nehmen von der Wohnung. Und das haben sie auch schon. Kaffeeservi und sowas haben sie sich.
Dass ja nicht was kaputt geht.
Die Vasen, die Kristallsachen, das gute Servi. Jedes der Kinder hat etwas von den Lieblingsstücken bekommen. Theresia Joppe war Flüchtlingskind, die Familie kam einst mit gar nichts. Da hält man die Dinge kostbar. Hätte sie einen Wunsch frei, was sich auf der Welt dringend noch ändern soll, bevor sie geht, dann muss auch Frau Joppe nicht lange überlegen. Ein Kriegskind wie Marlene Korsch, das vergisst man nicht.
Es soll aufhören mit dem Krieg und mal richtig Verstand kriegen, richtig, was sie da machen. Frieden, das ist die Hauptsache.
Unvergessen auch ihre schlesische Küche. Rezepte, denen schwer auf die Spur zu kommen ist, weil sie nicht schriftlich überliefert sind.
Ja, manchmal der Junge, der fragt noch. Mutti, wie hast du die Gläser gemacht? Sag mir mal schnell, wie du die Gläser hast gemacht. Ja. Hat man sich immer gefreut.
Theresia Joppe, sie ist eine der LieblingsbewohnerInnen hier, aber das weiß sie natürlich nicht. Eine Traumpatientin, fit, gut orientiert, immer freundlich. Theresia Joppe hat ihre Belange geregelt. Sie ist mit sich im Reinen. Freundliche Menschen um sie herum, Blumen überall. Außerdem macht ihr Enkelsohn hier im Heim seine Pflegeausbildung. Das Leben hier, jetzt, darum geht es für sie.
So wie es ist, ist in Ordnung und ich kann in Ruhe sterben.
Aber möchten Sie?
Nee, noch nicht. Nee, wieder noch die Hochzeit erleben von meinem Enkelsohn.
Ist da was in Aussicht?
Das ist erst 19. Mensch, hat noch Zeit.
Im Pflegeheim hier in Peitz gibt es 64 Plätze. Dem Altersdurchschnitt von Mitte 80 zum Trotz gäbe es Liebe, Streit und Eifersucht, erzählen die PflegerInnen. Wer Angst hat vor den beiden großen Angstthemen unserer Zeit, vor dem Altwerden und vor Pflegebedürftigkeit, der möge einfach mal herkommen. Mit viel Enthusiasmus und Freundlichkeit versuchen die Schwestern, eine familiäre Atmosphäre zu schaffen. Alle Leidensgeschichten, die Schicksalsschläge und die Abschiede gehören dazu. Wer hier angekommen ist, der weiß schon, dass sein Leben endlich ist. Wer hier noch jemanden hat, zu dem er gehört, der darf sich glücklich schätzen. Das Klingeln auf dem Handy von Marlene Korsch, das ist ein Gut, das zählt. Besuch bekommen, das vielleicht letzte Privileg. Bodo Kuhle passt eigentlich nicht hierher. Bodo Kuhle ist erst 60. Das Heim war für ihn nach einem Schlaganfall nur als Übergangsstation gedacht, bis er wieder mobil genug wäre für ein selbstständiges Leben. Das ist jetzt 5 Jahre her. Bis zu jenem Tag war Herr Kuhle Polizist im mittleren Dienst. Er hatte Familie, eine Partnerin mit ihren Kindern, die er mit großgezogen hat. Seit dem Schlaganfall ist das vorbei. Partnerin weg, Familie weg. Kein Gedanke deshalb an das, was er irgendwann hinterlassen will.
Ist mir jetzt im Moment vollkommen egal. Denn für wen soll ich mir jetzt noch einen Kopf machen? Nur noch für mich selber.
Herr Kuhle redet eigentlich nicht viel. Andererseits ist er ganz froh, dass sich jemand für ihn interessiert. Er hat sich zum Interviewtermin extra ein gutes Hemd angezogen und ist lange vor meinem Eintreffen immer wieder zum Eingang gefahren, wann es denn nun endlich losgeht. Er ist aufgeregt und das Sprechen fällt fast noch ein bisschen schwerer als sonst. Herr Kuhle gehört nicht unter alte Leute mit vielen Erkrankungen, aber für alles andere fehlt ihm gerade jede Energie. Ich frage ihn, ob er verbittert ist, aber er widerspricht.
Nö, ich bin nicht verbittert. Nur ein bisschen traurig. Ich will nur überleben.
Die Pläne der Menschen, die ihn hier versorgen, die Ideen der PflegerInnen, die ihn so lange schon begleiten, sind ganz andere. Der Bodo, wie sie ihn mit großer Sympathie nennen, müsste in eine barrierefreie Wohnung. Der richtige Elektrorollstuhl für ihn ist endlich da. Jetzt müsste er ackern, mobiler werden. Und im Idealfall bräuchte es eine neue Liebe irgendwann. Eine, die das Verständnis hat und ihm Halt gibt und die ihn durchaus ein bisschen aus seiner Trägheit schubsen darf. Was soll übrig bleiben? Was bleibt von jemandem, der keine Familie zurücklässt? Der große, kräftige Bodo Kuhle sitzt zusammengesunken in seinem Rollstuhl. Er erzählt leise, dass er hofft, dass die Kinder, die er damals mit großgezogen hat, ihn nicht vergessen werden, dass sie einen vernünftigen Weg einschlagen. Und wenn sie irgendwann an ihn denken, dann hoffentlich das.
Es hat Spaß gemacht mit ihm.
Abschied von Peitz, Abschied nehmen von Marlene Korsch, von Theresia Joppe und Bodo Kuhle. Mein letzter Termin führt mich nach Dissentjen, einem Vorort von Cottbus, wo ich mit Familie Plotziniak verabredet bin. Was so nicht ganz korrekt ist. Verabredet bin ich mit Birgit Plotziniak. Ihr Mann begrüßt mich freundlich und knapp. Auf gar keinen Fall wird er mit mir sprechen. Keinesfalls über das sprechen, was im Leben der Plotziniaks vor 16 Jahren alles verändert hat. Am Abend des 18. Juli 2006 spielt ihr Sohn Sebastian mit ein paar Kumpels am abgesperrten Rand des Tagebaus hier in der Nähe. Die Jungs buddeln im Böschungsbereich, als die Erde plötzlich ins Rutschen kommt und Sebastian mehrere Meter tief verschüttet. Die alarmierten Rettungskräfte sind schnell da. Sie suchen nach ihm, sie graben mit Spaten und Händen, bis sie ihn schließlich gefunden haben. Zu dem Zeitpunkt, als die Wiederbelebung beginnen kann, ist er bereits 20 Minuten ohne Sauerstoff. Im Krankenhaus beginnt für Sebastian und seine Eltern ein Kampf, der bis heute nicht zu Ende ist. Intensivstation, Beatmung, ungezählte Geräte. Die Frage, wird der Junge überhaupt überleben und wenn ja, in welchem Zustand?
Ja, warum er, ne? Also er war ja mein Sebastian, wie immer. Ist ja nicht so wie beim Autounfall oder so, dass dann Verletzungen oder so. Er hatte nichts. Man hat ihm nichts angesehen.
Sebastian überlebt mit schwersten Schädigungen seines Großhirns. Für seine Eltern ist es keine Frage, dass sie ihn zu Hause pflegen würden. Wachkoma. Das ist der gängige Begriff für die schweren neurologischen Ausfälle. Andere Areale des Gehirns arbeiten weiter. Sebastian kann fühlen, er hat Schmerzen, er hat Schlaf- und Wachphasen. Wachkoma, das ist nicht der Begriff von Birgit Plotziniak für ihr Kind.
Basti ist der Held, der ist mein Held. Ich habe damals, als er den Unfall hatte, habe ich immer gesagt, Basti, ich wünsche mir, dass du dein Lächeln wiederbekommst. Und er hat immer so schön gelacht. Und das hat er gemacht. Er hat irgendwann wieder gelacht.
Auf den Fotos im Wohnzimmer ist ein hübscher Junge mit dichtem, dunklen Haar zu sehen. Auch noch lange nach dem Unfall. Die Familie versucht nach Kräften, ein normales Leben aufrechtzuerhalten. Die Eltern lernen pflegen und das Richtige lagern. Und auch wenn Sebastian über eine Sonne ernährt wird, soll er nicht irgendwas bekommen, sondern gutes Essen. Mit dem Elektrorollstuhl und viel Technik ausgestattet fahren die Plotziniaks alle drei zusammen in den Urlaub. Normalität, auch wenn gar nichts mehr normal ist.
Das erste Mal, wo wir in der Ostsee waren, wo dann noch alle wollten, dass er unbedingt mal mit den Füßen wenigstens ins Wasser kann. Und dann haben wir dann wirklich so das so lange probiert und gemacht, dass er das dann auch wirklich geschafft hat. Ne? Das war dann auch so eine Freude, so ein bisschen normales Leben, wofür wir gekämpft haben.
Zeit für mich, endlich Sebastian zu begrüßen, der jetzt wach ist. Er hat einen eigenen, abgetrennten Bereich gleich neben dem Wohnzimmer. Inzwischen sind rund um die Uhr Pfleger und Schwestern bei ihm.
Sebastian, ich bin das nochmal.
Sebastians Blick geht in meine Richtung. Er reagiert intensiv auf die Stimmen im Raum. Es geht ihm nicht gut. Der Körper hat begonnen abzubauen. Das sagt seine Pflegerin Maria und das weiß auch Frau Plotziniak. Sebastian hat Schmerzen wegen der Dauerkontraktion der Muskeln. Er hat kein Fettgewebe mehr. Immer öfter muss er inzwischen ins Krankenhaus. Nach einem fast einstündigen Atemstillstand vor 2 Jahren bittet Birgit Plotziniak einen Palliativdienst um Hilfe. Sebastian ist jetzt 32. Vielleicht wäre er heute Koch. Den Ausbildungsplatz hatte er schon. Das wäre in jenem Sommer losgegangen. Birgit Plotziniak, die heute 59 ist, weiß, dass ihr Junge nicht mehr viel Zeit hat. Die Ärzte haben den Eltern gesagt, dass sie sich abfinden müssen. Wie das funktionieren soll, sagt ihnen keiner. Was bleibt? Was bleibt von einem Menschen, der gehen muss, bevor er richtig ins Leben starten konnte? Was wird bleiben von Sebastian?
Alles wird bleiben. Er wird immer irgendwo bei uns sein. allem. Ich sage auch immer, ich hätte nie so viele tolle Menschen kennengelernt, wenn Sebastian nicht diesen Unfall gehabt hätte.
Ja. Und weil Birgit Plotziniak weiß, dass es furchtbar sein wird, weil beide Eltern wissen, dass jener Tag kommen wird, den kein Mensch auf der Welt würde erleben wollen, deswegen haben sie für Sebastians Beisetzung alles fertig besprochen und vorgesorgt. Das Wichtigste, aus Sebastians Asche soll ein Baum gezogen werden. Solche Möglichkeiten gibt es in Europa, das haben sie alles geregelt. Der schönste Baum, den man sich überhaupt vorstellen kann, für eine Stelle im Garten, die sie eigens dafür auserkoren haben.
Ich bin kein Friedhofsmensch und der Gedanke, der war einfach schön. Genau, ein Basti-Bäumchen. Und es wird eine japanische Kirschblüte. Ja.
Ein japanischer Kirschbaum soll an Sebastian Plotziniak erinnern. Was bleibt? Was will ich hinterlassen? Darüber hat Silvia Belka-Lorenz mit alten und kranken Menschen gesprochen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.